SWR Kultur. Gast vor acht.
Dirk Stermann. Er studierte Theaterwissenschaft und Geschichte in Wien. 1988 fing er beim Österreichischen Rundfunk an und traf dort Christoph Grissemann. Seit mehr als 30 Jahren sind die beiden ein Satire-Duo, nicht wegzudenken aus Radio und Fernsehen, mit eigener Late-Night-Show mit dem Titel Willkommen Österreich. Inzwischen hat Stermann auch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem den historischen Roman Der Hammer. Und jetzt, mit Ende 50, hat er sein erstes Solo-Programm für die Bühne erarbeitet, den Monolog Zusammenbraut. Dafür wurde er diesen Mai mit dem renommierten Kabarettpreis Salzburger Stier ausgezeichnet.
Ja, Herr Stermann, frühere Programme oder überhaupt das, was Sie sonst so an Bühnenarbeit gemacht haben, haben Sie, glaube ich, selber mal mit dem Adjektiv räudig beschrieben. Ich bin selber Süddeutscher. In der Gegend, wo ich herkomme, da bedeutet räudig sowas wie dreckig oder auch unfertig oder auch ungeeignet oder schlecht. Jetzt sind Sie seit fast 40 Jahren in Wien sozialisiert. Was ist räudig für Sie?
Räudig ist für mich genau das, was Sie gerade formuliert haben. Es ist unfertig, es ist schmutzig, es ist ein bisschen hingerotzt. Das ist räudig und das trifft auch gut auf die Programme mit meinem Kollegen. Dieses Programm, was ich jetzt alleine gemacht habe, ist gar nicht räudig. Das ist jetzt schon quasi fast ein Theaterstück.
Also durchkomponiert, kann man sagen.
Es ist durchkomponiert, es hat keine Improvisationsstrecken, es ist tatsächlich mal überlegt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch Romane schreibe, die ich ja dann auch konzipiere und währenddessen immer drauf komme, dass das ganz gut ist, doch auch, wenn man mal so eine Art von Emotion erzeugen möchte. Und die Idee dieses Stücks ist, dass man eine Art von Emotion erzeugt.
Worum ging es Ihnen? Was war diese Idee dieser Brautrede, die da an einem falschen Ort stattfindet und dann ja letzten Endes ein Schmähungsmonolog ist? Und dieser Mann, ein Schmähungsmonologen ist ja die Literaturgeschichte nicht arm.
Na, es war ganz einfach. Es war ein bewölkter Tag in Hamburg und ich bekam ein Foto von einem befreundeten Fotografen, der das mal gemacht hat, wo ich in einem Sketch die Frau des Bundespräsidenten in Österreich gespielt habe bei der Hochzeit. Ich hatte ein Hochzeitskleid an und einen Schleier und lag wie eine zugedröhnte, queere Irre auf einem Glastisch, sodass sich das Gesicht im Glas auch noch gespiegelt hat. Also es sah wirklich völlig kaputt aus und dieses Foto hat mich so beeindruckt. Und dazu dieser bewölkte Himmel in Hamburg, sodass ich auf das Wort Zusammenbraut kam und dachte, das ist der Titel schon mal. Und dann ergab sich der Rest.
Aber trotzdem, also so dann dieser Monolog, da rotzt ja einer im Grunde, der ja selber nicht der Netteste ist, irgendwie erstmal alles raus. Was ist an der Figur interessant?
Naja, die Figur ist unsympathisch. Das finde ich schon mal interessant, weil ich selber so sympathisch bin, dass mich das natürlich reizt, eine unsympathische Figur mal zu spielen, um zu sehen, wie tickt denn jemand, der unsympathisch ist. Und es macht natürlich Spaß, so Abgründe zu zeigen. Das ist lustiger, als würde ich jetzt über meine wirkliche Vaterrolle auf der Bühne reden, weil ich da einfach sehr pathetisch würde und langweilig, aber sympathisch spräche. So versuche ich halt nicht so langweilig zu sein und ein bisschen, und das Unsympathische ist dann oft auch nicht so langweilig zum Zuschauen.
Wie würden Sie, sage ich mal, deutsche und österreichische Haltung, ich mag so Vergleiche eigentlich nicht, aber es liegt halt so nahe, ne? Und Pathos, finde ich, kann man, fangen wir bei Wagner an und hören noch lange nicht bei anderen Sachen auf, also was echt sehr Deutsches, also was, ne, BRD-Deutsches sehen. Wie würden Sie sagen, ist so der Unterschied in der Haltung von Österreich und Deutschland zu Pathos? Also A, wer ist pathetischer und B, wie sieht man das selber?
Ich glaube, die Deutschen neigen tendenziell zu einem protestantischen Pathos. Und die Österreicher sind ja katholisch, darum ist alles, kommt aus einer barocken Haltung heraus. Sie können viel ärger sein auf Bühnen, auch weil sie beichten können. Während die protestantischen Komiker in Deutschland das ja nicht können. Also deswegen sind sie dann gar nicht so arg. Österreicher können viel ärger sein und viel größere Schweine auf der Bühne und wirken dann trotzdem auch sympathisch, weil sie einen hübschen Dialekt haben. Wenn du jetzt aus Hannover kommst, fällt das schon mal flach. Da hast du ja keinen. Alles ist so pur und dadurch so ernst, seriös. Österreicher sind immer unseriös, ein bisschen schmierig und räudig halt.
Sie geizen da ja auch nicht mit Klischees, die aber teilweise auch, ja, also so sag ich mal, in den Kreisen, wo sie herkommen, Beispiel Jazzmusiker, auch echt total verbreitet sind. Vielleicht erzählen Sie gerade noch mal den Jazzmusikerwitz, den Sie da raushauen.
Ich habe mehrere Jazzmusikerwitze im Programm, die ich alle von Jazzmusikern erzählt bekommen habe.
Dann komme ich mal mit einem. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einer Pizza Margherita?
Das ist so verrückt, diese Frage. hat mir vor 2 Tagen ein Musiker auch gestellt, den kannte ich nämlich nicht, diesen Witz. Der Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einer Pizza, die Pizza kann eine ganze Familie ernähren.
Einen Abend lang, ne? So.
Ja, genau, ja, sehr gut. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn nicht auch noch in dieses Programm einbaue. Das Tolle bei diesem Programm ist, ich mache einige wahnsinnig schlechte Witze. Das mache ich aber bewusst und ich muss das aushalten auf der Bühne, dass die Leute glauben, ich mache das jetzt, weil ich es so lustig finde. Aber das ist, weil diese Figur so ein bisschen schmierig ist. Und da passt das so, dass man so doofe Witze erzählt, finde ich. Und das Ganze wird dann aber eben tatsächlich auch dann wieder gebrochen, weil nur das Gebrochene interessant ist, finde ich, indem er dann so weinerlich wird, die Figur. Und dann passt das dann noch besser, schlechte Witze erzählen und dann aber so selbstmitleidig werden auch noch. Also das ist so das Allerunterste eigentlich menschlich.
Aber das ist auch so ein Alpha-Narzisst dann eigentlich. Also erinnert mich an diverse Figuren aus Stonk, wenn ich jetzt gerade so nachdenke, findet man sicherlich, wenn es mir jetzt wieder einfallen würde, auch in der einen oder anderen österreichischen Satire, geht schon in die Richtung. Ne? Also eigentlich sind wir dann beim alten weißen Mann.
Ja, ja, klar, das ist total alter weißer Mann. Das Gute ist aber, wenn ich das mache, in Österreich zumindest, die verfolgen ja auch seit vielen Jahren, was ich so mache, dann ist das so gut, wenn ich immer sage, dass ich ja Dirk Stermann bin. Also dann glauben die vielleicht wirklich, dass ich das bin, wundern sich dann ein bisschen, weil sie mich ja auch schon anders erlebt haben. Und das ist dann so toll, so dieses Spiel mit der eigenen Identität ist zwar auch sehr beliebt, das ist, bin ich ja kein Erfinder dessen, aber so dieses Tun, als würde man jetzt so Geheimnisse von sich preisgeben, finde ich ganz gut. Schlecht ist, wenn man Geheimnisse von sich selbst preisgibt, öffentlich, weil das ja eben Geheimnisse sind. Und das Privatleben heißt ja Privatleben, weil es privat ist. Aber so zu tun, als würde ich damit hausieren gehen, das finde ich irgendwie ganz interessant.
Sagt unser Gast vor 8, Dirk Stermann. Wir sprechen gleich weiter über eine Karriere, die so nicht geplant war und über einen Berufswunsch, der doch noch in Erfüllung gegangen ist, nach Musik von der Band My Ugly Clementine. Kommt passenderweise aus Wien.
SWR Kultur. Gast vor 8.
Und das ist weiterhin Dirk Stermann. Er kam in den frühen 80er Jahren aus Deutschland als Student nach Wien. Dann machte er Karriere im Radio und im Fernsehen als Moderator und Satiriker. Inzwischen ist er auch Solokabarettist. Das heißt, man kennt ihn auf jeden Fall schon mal in Wien. Eine Prominenz, die manchmal auch belastend ist oder vielleicht auch mal schlechte Laune macht.
Ja, ich bezeichne meinen Gemütszustand immer als von fröhlicher Resignation getragen. Die Öffentlichkeit ist so sehr Teil eines Berufes, wenn man sein Gesicht ins Fernsehen hält, dass ich damit auch natürlich Probleme habe, aber ich vor vielen Jahren mal mit dem Redakteur von Harald Schmidt geredet habe. Und dann habe ich den gefragt, wie macht der Schmidt das eigentlich? Und dann hat der gesagt, der pfeift drauf, der fährt bewusst wieder Straßenbahn, geht in jeden Supermarkt, das ist ihm egal. Da habe ich mir gedacht, das ist richtig. Er hat recht, das mache ich auch so. Und das mache ich auch so.
Mal eine ganz blöde Frage. Also ich meine, Sie sind mit, ich glaube, 24 oder so nach Österreich gekommen, weil Sie 21 schon, weil Sie keinen Studienplatz bekommen haben in Deutschland. Das haben, glaube ich, einige damals so gemacht. Da kommt vielleicht auch ein bisschen dieser Piefke-Hass her oder wie auch immer. Ne? Und, aber als Sie dann die Bühne für sich entdeckt haben und dieses Spielen und gemerkt haben, da bin ich erfolgreich, und das waren Sie ziemlich früh, Sie sind ja, glaube ich, seit 88 schon, da waren Sie Mitte, nein, noch nicht mal, auch Anfang Mitte 20, hatten Sie dann schon die Radioshow mit Grissemann zusammen. Wollten Sie berühmt werden?
Nein, ich wollte nie werden. Doch, ich wollte Schriftsteller werden. Das war so die Idee von mir selber. Ich wollte Bücher schreiben gerne. Aber ich wollte nichts von dem, was ich mache, wollte es aber auch nicht. Also es war dann, als das alles möglich wurde, so. Also es war so, es gibt wirklich einen ganz tollen Moment in meinem Leben. Einen Sommer, da haben wir schon so ein paar Jahre Radio gemacht. Das war die Jugendredaktion beim ORF, beim Radio. Und wir hatten, alle wussten schon nimmer genau, was sie eigentlich machen wollen. Und da gab es einen Tischtennisraum im Funkhaus in Wien. Und da haben wir dann einen Sommer lang alle von der Jugendredaktion, wir waren so 10, 12, Tischtennis gespielt, so ein Endlos-Turnier. Und nach und nach verschwanden alle von der Tischtennisplatte und gingen zum Fernsehen oder zu Zeitungen oder woanders hin. Und am Ende blieben nur noch Christoph und ich über und spielten weiter. Und wir haben halt immer jede Woche halt unsere Radiosendung gemacht. Und dann kam irgendwann die Chef und ich wurde Vater sehr früh. Und dann kam mein Chef und hat gesagt, willst du dir jetzt nicht mal überlegen, was du eigentlich machen willst? Und dann habe ich gesagt, puh, ich habe keine Ahnung. Und dann hat der gesagt, ich finde, du solltest in die Literaturabteilung gehen. Und dann war es immer so, dass sich Leute für mich Gedanken gemacht haben quasi. Dann kam einer und hat gesagt, wollt ihr nicht auf die Bühne mal gehen? Dann haben wir gesagt, wieso? Und er sagt, ja, er glaubt, das funktioniert. Und dann kam irgendeiner und hat gesagt, wollt ihr nicht mal eine Fernsehsendung machen? Und so kam. Und wir sind aber eigentlich noch immer, stehen wir an dieser Tischtennisplatte unser Leben lang. Und warten darauf, dass irgendjemand reinkommt und uns quasi von der Tischtennisplatte wegholt. Und dann gehen wir aber wieder Tischtennis spielen.
Ja, und Schriftsteller sind sie dann ja auch noch geworden. Und ich habe mich dann schon erst mal gewundert, wie kommt man darauf, sich so einen doch, ja, also einmal historischen Stoff, wie die Figur des Hammers, ja, ne, dann auszusuchen, die viele auch schon wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Ja, und dann da so ein wuchtiges Werk zu schreiben. Also macht man ja mal nicht eben so.
Nein, das macht man nicht eben so. Und da ist es aber auch wieder so, dass das dann irgendwann mal, also wir hatten schon Bücher gemacht, aber da haben wir noch Radio, weil wir hatten immer Radiotexte in einer, in Deutschland sagt man Plastiktüte, wir sagen Plastiksackerl. Und die haben wir dann bei Auftritten oft vorgelesen und gesucht. Und dann kam irgendwann so ein windiger Verleger und hat gesagt, wollt ihr nicht ein Buch machen? Dann habt ihr das immer in Buchform, müsst ihr nicht immer in den Zetteln suchen. Dann haben wir gesagt, sehr klug. Und dann kamen so ein paar Bücher. Dann gab es einen Verlag in Berlin, der hat gefragt, wollt ihr nicht mal noch was anderes machen? Dann haben wir so einen Quatschroman geschrieben. Mein Kollege hatte wenig Interesse daran, ich aber schon. Und ich merkte so, ach, das ist eigentlich ja das, was ich will. Und dann bekam ich die Anfrage, einen Roman zu schreiben. Und dann habe ich das gemacht. Und dadurch, dann hat sich der gut verkauft. Und dann hatte ich die Möglichkeit, immer das zu machen, was ich will. Und das sind halt unterschiedliche Dinge. Also die Verlage wollen gerne auch, dass ich was anderes mache, aber ich kann ja nur das machen, wozu ich Lust habe. Und der Hammer ist mir zufällig entgegengefallen, weil ich eine Freundin habe, die Facility Managerin in der Akademie der Wissenschaften damals war, mit mir eine Führung gemacht hat und da stand die Büste des ersten Präsidenten der Akademie der Künste, eben Hammer Purgstall, den ich gar nicht kannte. Dann habe ich mich eingelesen und fand das so faszinierend, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne das machen. Und das hieß dann 3 Jahre lang mich mit Hammer Purgstall beschäftigen. Das war aber cool.
Was hat Sie an dem jetzt so gereizt? Dass das für diese Zeit weltoffener?
Mich hat gar nicht das Weltoffene gereizt. Mich hat bei ihm total gereizt, dass er nicht das wurde, was er wollte. Er war unglaublich eitel und fand sich den klügsten und tollsten und dachte immer, er muss natürlich Botschafter in Konstantinopel werden, weil er so toll ist. Und er wurde es aber nie. Das war eine riesen Enttäuschung für ihn. Er ist dann als Wissenschaftler total berühmt geworden, aber er war immer unzufrieden. Er fühlte sich immer unter Wert verkauft und das hat mir so gefallen. So dieses Scheitern im Großen zwar, aber trotzdem dieses Scheitern, das war toll.
Ist ja dann eigentlich das totale Gegenteil zu Ihrem Lebenslauf, oder?
Nein, weil ich keinen Lebensentwurf habe, ist es das Gegenteil, weil er einen klaren Plan hatte. Ich habe den Plan eben nicht. Und er hat sich so engagiert. Ich bin halt eher fauler. Also ich kann gut auch nichts machen. Und das konnte der Hammer Burgstein nicht. Der musste immer arbeiten. Der konnte unendlich viele Sprachen, hat unendlich viel publiziert. Aber war bis zu seinem Tod sicher, dass er noch mehr hätte erreichen können.
Was würden Sie denn noch erreichen wollen? Oder sind Sie schon wunschlos glücklich?
Ich würde gerne, was möchte ich? Ich möchte eigentlich, auch da ist es so, dass ich möchte den nächsten Roman fertig schreiben und dann möchte ich wieder Lust haben, was Neues schreiben zu können. Da weiß ich noch gar nicht, was das ist, aber so stelle ich mir das irgendwie, das Leben ganz gut vor, dass man so sitzt und schreibt und Lust hat, plötzlich sich für was zu interessieren. Also die Lust, sich für etwas zu interessieren, ist sowas Schönes.
Sitzen und schreiben und das mit Genuss. Der deutsch-österreichische Schriftsteller, Fernsehmoderator und Kabarettist Dirk Stermann war Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Vor wenigen Wochen hat er in Olten in der Schweiz den Salzburger Stier bekommen. Klingt etwas verwirrend. Das ist ein Wanderpreis, ein Radiokabarettpreis von ARD, Schweizer Rundfunk, österreichischem Rundfunk und dem deutschsprachigen Sender Rai Bozen.